Ganz liebe Grüße von Jan Christian Kur. Wisst ihr noch, wer das ist? Einer der Ältesten unserer Gemeinde in der Margaretenstraße. Er war vor etwa 3 oder 4 Wochen hier mit Volker. Herzliche Grüße. Ja, wir wollen heute an diesem Ewigkeitstag, an diesem Ewigkeitssonntag, Fortsetzung machen in unserer Betrachtung des Epheserbriefes. Und zwar haben wir ja heute einen wunderschönen Wochenspruch. Und dieser Wochenspruch passt haargenau zu dem Text, der heute der Predigt zugrunde liegen soll. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen, sagt der Wochenspruch. Und der Bibeltext für heute zur Predigt, den will ich jetzt vorlesen aus Epheser 6, die Verse 14 bis 17. Und ich bitte, wenn möglich, dazu aufzustehen. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Lieber Herr, hab Dank für dieses gute Wort. Hab Dank, dass du uns in dem Kampf des Lebens nicht ohne Ausrüstung lässt. Und bitte erkläre uns durch deinen guten Heiligen Geist heute selbst dieses Wort, damit wir es für unseren Glauben nutzen und anwenden können. Hab Dank, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns segnen willst. Gib uns Ruhe und Frieden zum Hören auf dein gutes Wort. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Text überschrieben, die Ausrüstung des Christen im Kampf. In der letzten Predigt haben wir betrachtet, wer der Feind ist, wo die Front verläuft und dass wir eine Waffenrüstung brauchen. Wir haben gesehen, dass der Feind sich verstellt, dass er sich manchmal verstellt als ein Engel des Lichts, als Verführer zum Beispiel in attraktiven Menschen, in bestimmten Gelegenheiten und in süßen Sünden. Der Feind verstellt sich aber auch als brüllender Löwe, wenn uns in unserem Alltag Gewaltmenschen begegnen, wenn wir in den Medien etwas von Kriegsverbrechen und von Kriegsverbrechern sehen, wenn wir vielleicht auch im eigenen Land oder in anderen Ländern staatliche und religiöse Gewalt erleben, Extremismus und Hass in jeglicher Form. Da begegnet uns auch der Böse. Wir wissen, dass sich in der unsichtbaren Welt ein Kampf abspielt. Es tobt ein erbitterter Kampf zwischen Satan und seinen Dämonen und zwischen Gott und den heiligen Engeln auf der anderen Seite. Und dieser unmittelbare, erbitterte Kampf hat auch ganz unmittelbare Auswirkungen auf unseren Kosmos und auf unsere Welt. Auf unsere Welt, in der wir leben, wo wir täglich unser Tun haben, wo wir Menschen begegnen, mit Problemen umgehen und Freude erleben. Wir als Gläubige sind mittendrin in diesem Kampf. Und zwar täglich. Und zwar stündlich. Immer. Eigentlich immer. Als Kinder des Lichts, als Menschen, die von Christus erlöst sind, die dem Wort und Willen Gottes gehorsam sind, haben wir mindestens an drei Fronten zu kämpfen. Erstens, Angriffe von außen durch gottlose Menschen. Zweitens, Angriffe von innen durch falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Geschwister. Und drittens, Angriffe aus unserem eigenen, unerlösten, fleischlichen Wesen, wo wir immer wieder versucht, angefochten und bedroht sind. Manchmal wechseln die Fronten. Manchmal ist der Kampf sehr hart. Manchmal weniger intensiv. Manchmal ist auch eine trügerische Ruhe da. Und wir legen die Waffen ab. Das ist dann eine Gelegenheit für den Feind, dass er uns unverhofft und brandheiß erwischen kann. Und er wartet nur darauf, dass wir die Waffen ablegen, dass wir uns von trügerischer Ruhe täuschen lassen, dass wir träge werden, dass wir Sünde zulassen, ja, vielleicht sogar auch Sünde genießen, dass wir Gebet, Anbetung und Bibellese vernachlässigen und daraus dann Untreue und Ungehorsam gegen Gottes Wort und Gottes Willen in unserem Leben geschieht. Darauf wartet der Feind. Gewöhnen wir uns an einen solchen Zustand, dann werden die Angriffe weniger. Denn das Licht in uns wird dunkler. Die Nähe zu Jesus geht verloren. Manchmal verstummt auch dann das schlechte Gewissen. Und wir haben weniger Interesse, in der Gemeinde zu sein. Schließlich verlassen wir sie. Die Lust und Liebe zur Welt gewinnt die Macht im Herzen und materielles Denken bestimmt uns mehr und mehr. Auch sexuelle Unmoral empfinden wir nicht mehr als so schlimm, weil es ja heute gang und gäbe ist, sich so zu verhalten. Toleranzdenken, Offenheit für alles und jeden. Uns kann dann alles Mögliche bestimmen, nur nicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Schließlich und endlich sind wir vom Feind besiegt und für Gott und sein Reich unbrauchbar. Ein guter Anfang im Glauben, ein schlimmes Ende im Unglauben, in Heillosigkeit, in Ungerechtigkeit. Wir hatten früher in unseren Baptistengemeinden einen Terminus, wenn jemand nicht mehr kam, dann wurde er wegen Verweltlichung aus dem Register gestrichen. Schlicht und einfach kann man auch sagen, ein Mensch ist vom Glauben abgefallen und hat die Welt liebgewonnen. In der Ewigkeit heißt das dann, gestrichen aus dem Buch des Lebens. Gestrichen aus dem Buch des Lebens. Offenbarung 3, Vers 5 sagt uns der Herr Jesus: Wer überwindet, dessen Name werde ich aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer also nicht überwindet, sagt der Herr, das heißt, wer nicht im Kampf steht, das heißt, wer nicht die Waffenrüstung gebraucht, das heißt, wer nicht vom Sieg her kämpft, vom Sieg Jesu her kämpft, der wird letztendlich aus dem Buch des Lebens gestrichen. Wo stehst du? Bist du ein Überwinder? Oder hast du den Kampf schon aufgegeben? Bist du noch einer, der im Glaubenskampf steht? Oder liegst du schon am Boden? Bestimmt Gottes Wort und der Gehorsam dein Leben? Betest du gerne? Und bestimmen Buße und Heiligung dein Glaubensleben? Ist es dir ein Bedürfnis, am Abendmahl teilzunehmen und Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern zu haben? Suchst du diese Gemeinschaft? Oder sind dir vielleicht diese persönlichen Fragen unangenehm? Oder sagst du froh und frei: Ja, Herr, ich liebe dich wirklich. Ich suche dich täglich im Gebet. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will dir gerne dienen. Ich will dir gerne gehorchen. Ich will gutwillig den Weg gehen, den du mich führst. Hilf mir durch deinen guten Heiligen Geist. Wenn du das so wirklich vom Herzen sagen kannst: Ja, Herr, ich will zu dir gehören, ich will deine Gemeinde lieben, ich will dein Wort lieben und annehmen. Was wird dann geschehen? Gott gibt dir dann den Gürtel der Wahrhaftigkeit, von dem wir heute gelesen haben, dass wir umgürtet sein sollen. Wahrhaftig zu sein ist ein Geschenk vom Herrn. Vor Gott wahrhaftig und vor Menschen wahrhaftig. Das gehört zusammen. Gott gibt dir die Gerechtigkeit, die vor Gott und Menschen gilt. Auch im letzten Gericht brauchst du keine Angst haben, dass dir eine Verurteilung droht, wenn Gottes Gerechtigkeit dich bestimmt. Gott gibt dir das starke Verlangen, ein Zeuge des Evangeliums zu sein. Im Tun zuerst und dann im Reden. Nicht umgedreht. Nicht die Leute fromm voll labern, sondern gläubig leben, ein Lebenszeugnis abliefern vor dem Gottlosen. Und wenn du dann gefragt wirst, dann kannst du sagen: Christus hat mich erneuert. Und dann wird man es dir auch abnehmen. Gott gibt dir dann den unerschütterlichen Glauben an Jesus Christus und den Vater im Himmel. Er gibt dir das herrliche Bewusstsein des Heils, das heißt Heil sein, erlöst sein, befreit sein und das Wissen, Heilsgewissheit haben. In Zeit, das heißt hier auf der Erde schon und natürlich erst recht in der Ewigkeit. Gott gibt dir die Kraft, das Wort Gottes zu lieben, zu lesen, zu kennen und zu gebrauchen. Wir als natürliche Menschen haben keine Zeit zum Wort Gottes. Und wir sehnen uns auch nicht danach zu wissen, was Gott unbedingt will von uns. Und wir finden tausend Gründe, etwas anderes zu tun, als die Bibel zu lesen. Aber wenn Gott dir die Liebe zum Wort schenkt, dann wird es ein Verlangen sein für dich, immer wieder auch zu hören, was Gott dir zu sagen hat. Das ist die Waffenrüstung, mit anderen Worten ausgedrückt, die wir heute in unserem Bibeltext vorfinden. Aber anziehen musst du die Waffenrüstung selbst. Das tut Gott nicht für dich. Der Herr schenkt uns die Waffenrüstung und stellt sie uns zur Verfügung, aber unsere Hände und Arme bewegen und sie anziehen müssen wir selbst. Die Gerechtigkeit anziehen, das Wort annehmen, umgürtet sein, den Brustpanzer der Gerechtigkeit aufnehmen, den Helm des Heils aufsetzen, das müssen wir selbst tun. Das tut Gott nicht für uns. Deshalb sei nicht töricht und lass die Waffenrüstung oder auch nur ein Teil der Ausrüstung links liegen. Der Feind beobachtet uns ganz genau und greift garantiert am Schwachpunkt an. Jeder von uns hat Schwachpunkte. Und da ist der Schutz ganz besonders nötig. Und genau da wirst du angegriffen. Bist du aber weise und gehorsam, auch zu tun, was Gottes Wort sagt, dann hast du eine wunderbare Verheißung. Dann sagt Epheser 6, Vers 10, wir sind stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sind stark im Herrn. Wir kommen nicht müde und kraftlos daher und schleppen uns gerade so durch unsere Tage als Gläubige. Wir sind stark im Herrn. Das ist die Verheißung. Und die Verheißung lügt nicht. Er, der souveräne Herr, er gibt uns seine Kraft. Und ihm kann niemand widerstehen. Jesus Christus ist der siegreiche Löwe aus dem Stamm Juda und er ist gleichzeitig das geopferte, schwache Lamm. Lamm und Löwe in einer Person, in unserem Herrn. Lamm als Erlösung und Löwe für den Sieg, für den Glaubenssieg, den wir brauchen. Die Waffen, die Christus zu seinem Sieg gebraucht hat, die gleichen Waffen gibt er auch dir und mir zum Glaubenskampf. Wir haben nicht weniger zur Verfügung an Waffen, als Christus als Mensch auch zur Verfügung hatte. Sicher war er der Gottessohn. Sicher war er sündlos. Sicher war er immer in Verbindung mit dem Vater. Das unterscheidet ihn von uns. Aber die Waffen, mit denen er gekämpft hat und mit denen er gesiegt hat, das sind die gleichen, die uns heute in diesem Text auch angeboten werden. Deshalb gilt für uns als Gemeinde und für uns als Christen kein Sieg ohne Kampf. Kampf ist uns verordnet, aber der Sieg ist uns auch verordnet. Deshalb gilt auch umgedreht, kein Kampf ohne Sieg. Wir kämpfen immer in der Macht seiner Stärke und wir kämpfen immer vom Sieg Christi her. Denn er hat den Sieg am Kreuz auf Golgatha errungen. Und deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, sei kein Feigling. Du brauchst nicht zurückweichen vor Satan. Du brauchst nicht zurückweichen vor den Gottlosen. Du brauchst kein Treuloser und Feigling sein, der den Glaubenskampf nicht führt. Denn die Waffenrüstung Gottes ist wirklich für unsere Verfügung da. Es gibt ein Wort, was der Herr zu seiner Gemeinde sagt. aber den Feigen und Treulosen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und mit Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Feigheit vor dem Feind und Treulosigkeit gegenüber Christus hat zur Folge die Trennung von Gott. Keine gute Gesellschaft mit Götzendienern und Mördern, mit Unzüchtigen und Zauberern. Kein guter Ort, der Feuersee, für die Feigen, die den Kampf nicht führen, für die Treulosen, die Gott verlassen. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, höre auf dieses Wort. Gott meint es gut mit uns und er warnt uns in seiner großen Liebe vor einem verkehrten Weg der Treulosigkeit und der Feigheit. Vers 14, eure Lenden, lasst sie umgürtet sein mit Wahrheit. Vor Gott und Menschen wahr werden, das macht wirklich frei. Das ist aber nicht einfach. Wahr zu sein, wahrhaftig zu sein in der Gemeinde, wahrhaftig zu sein vor Geschwistern, ist nicht leicht. Ich weiß, wovon ich rede. Und wahr zu sein vor der Welt ist auch nicht leicht. Wenn wir als Fundamentalisten und als Ewiggestrige beschimpft werden. Ja, wenn wir als Feinde der modernen Gesellschaft hingestellt werden, nur weil wir Sünde noch Sünde nennen, nur weil wir Gottes Wort noch die Ehre geben. Wahr zu sein und wahr zu bleiben erfordert Mut. Aber es hat die große Verheißung, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. Warum wollen wir anderen etwas vorspielen? Warum wollen wir vielleicht in der Gemeinde Frömmigkeit heucheln? Warum ein Doppelleben führen? In der Welt mit der Welt gehen? In der Gemeinde fromme Lieder singen? Ist kein dauerhafter Weg. Warum? Es gibt ein sehr schönes Wort in 1. Könige 18, 21, wo Elia zum Volk Israel, vor das Volk Israel tritt und sagt: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Folgt dem Herrn oder folgt Baal? Baal war der in Palästina verehrte Götze. Folgt dem Herrn, folgt Jahwe, dem Gott Israels, oder folgt dem Götzen, der in Palästina die Kanaaniter bestimmte. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. So steht es da. Elia fordert sie auf, entscheidet euch. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Geht es uns nicht auch manchmal so, wenn wir von Gottes Wort beim Bibellesen oder in der Gebetsstunde oder in der Bibelstunde oder in der Predigt angesprochen sind und wir eigentlich meinen, jetzt müsste ich was anders machen in meinem Leben. Jetzt müsste ich eine Kurskorrektur vornehmen. Aber dann verfliegt dieser Bußgedanke ganz schnell und dann gehen wir zur Tagesordnung über, dann verbergen wir lieber die Sünde und tun so, als ob alles in Ordnung ist. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Und hier bei dem Volk Israel drückte sie Beschämung aus. Sie waren beschämt von Elia, weil sie wussten, er hat recht. Heuchelei, Doppelleben, Versagen, Vertuschen macht mich unfrei im Glauben. Lässt mir die Heilsgewissheit abhanden kommen. Macht mich verwundbar. Macht mich zum Spielball oder sogar zum Werkzeug des Bösen. Macht mich verwundbar oder ich werde sogar zum aktiven Instrument der Zerstörung. Es ist unnötig zu betonen, dass die Freude am Glauben, am Gebet und an der Gemeinde daran kaputt geht. Was aber heißt, die Lenden umgürtet noch? Biblisch sind die Lenden das Symbol für die Fruchtbarkeit. Falschheit im Lebenswandel und falsche Lehre machen uns geistlich unfruchtbar. Denn dann richten wir Schaden an, verunehren Christus und verursachen Lästerungen Gottloser am Namen Gottes. Kann Satan uns in Lüge und Falschheit verstricken, hat er sein verderbliches Ziel erreicht. Stehen wir aber zur Wahrheit, so ist das nie leicht und einfach. Weder in der Gemeinde noch in der Welt. Aber dann haben wir tatsächlich Christus im Herzen. Denn der Herr sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also nur durch die Wahrheit kommen wir zum Leben. Nur durch Christus kommen wir tatsächlich auf den Weg. Und nur durch wirklichen Glauben kommen wir beim Vater im Vaterhaus an. So sind wir auf dem Weg. So sind wir auf dem Weg zum Vaterhaus in Gemeinschaft mit Christus. Und dann auch angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Vor Gott genügt die weiße Leinwand der Gerechtigkeit, denn er, der sie gewirkt hat, stellt sie nicht in Frage. Vor dem Feind allein genügt bloße Leinwand nicht, denn er stellt unsere Gerechtigkeit und unsere Rechtfertigung immer wieder in Frage. Da brauchen wir tatsächlich den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Denn nur der Panzer der Gerechtigkeit, der Schild, kann uns die tödlichen Stöße und Hiebe neutralisieren. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit schützt mich, wenn ich den Platz am Kreuz, die Vergebung immer wieder annehme, Buße, Umkehr und Heiligung mich vor Gott angenehm und wohlgefällig machen. Der Apostel Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, Sünden bekennen bringt Gerechtigkeit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit schützt dein Herz und deine Nieren. Das steht für dein Denken, dein Wollen und dein Fühlen. Wenn es dem Feind gelingt, dein Herz mit Lügen, mit Halbwahrheiten, Unmoral und falschen Lehren zu füllen und dein Gefühl mit sündigen Begierden, weltlicher Lust, falscher Toleranz zu verderben, bist du seine Beute und für den Himmel verloren. Sei nun eifrig und tu Buße, sagt der Herr in Offenbarung 3. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Der Stellung nach sind wir durch Christus mit der Bekehrung gerecht gesprochen, juristisch. Das heißt, wir haben mit der Bekehrung zu Christus eine zuerkannte Gerechtigkeit zugesprochen bekommen. Jetzt kommt es im Glaubensleben aber darauf an, das Verhalten der gegebenen Stellung anzupassen. Die Bibel nennt das Heiligung oder auch praktische Gerechtigkeit. Christus gibt uns die juristische Gerechtigkeit und ein Leben in der Heiligung bringt uns die praktische Gerechtigkeit. Und beides zusammen gehört zu einem Leben im Glauben. Vers 15, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Ausbreitung des Evangeliums ist ein Offensivkampf. Und in diesem Angriff geht es immer vorwärts, mit festen, sicheren Schuhen. Dazu braucht es Fürbitte für Verlorene, Bekenntnis des Namens und Erlösungswerk Jesu Christi, bußwillige Menschen begleiten bis zur Entscheidung und bis zum Durchbruch im Glauben, Standfestigkeit, wenn dann der Feind zurückschlägt, dem Teufel Seelen rauben, macht uns zu seinen erklärten Feinden. Wenn wir Menschen zum Glauben führen, dann sind wir die bestgehassten Leute für Satan. Nichts hasst er so sehr wie die Verkündigung des Sieges Christi, die Erlösung der gefallenen Menschheit, den Weg zur ewigen Herrlichkeit. Er weiß, dass er den Weg in die ewige Verdammnis gehen muss. Und deswegen hasst er alle, die den Weg zum Leben finden und gehen. Deshalb lebe den Menschen Erlösung vor. Denn wirkliche Erlösung beinhaltet Liebe zu den Verlorenen. Verschweige nicht das Evangelium und tu alles, damit man dich danach fragt. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Glauben heißt hier in diesem Fall nicht für wahr halten. Der Glaube, sagt Hebräer 11, ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also Verwirklichung und Überführung. Heute hat der Begriff Glauben etwas Ungewisses an sich. Ich glaube, morgen regnet's. Das heißt, ich weiß es nicht genau. Aber der biblische Glaube ist etwas anderes. Er ist ein Überführtsein und er ist eine Verwirklichung. Wenn ich ein Ziel erreiche, habe ich es verwirklicht. Stimmt das? Ist das Glaubensziel für uns schon erreicht? Ist es Realität? Ist es Wirklichkeit? Paulus sagt in Epheser 1, und in ihm haben wir ein Erbteil erlangt. Er sagt nicht, wir werden irgendwann mal vielleicht in Zukunft ein Erbteil erlangen, sondern Paulus sagt, wir haben ein Erbteil erlangt. Von Gott und für Christus ist es unabänderlich festgelegt, dass wir seine Erben sind. Für uns liegt es fest. Es ist nur zeitlich noch nicht vollzogen. Aber der Tod von Christus ist schon lange Realität. Und damit ist das Erbe, das Testament von Christus, schon lange wirksam. Und deswegen konnte Paulus sagen, wir haben schon ein Erbe. Wir haben es nur noch nicht vollständig angetreten. Damit wir das aber auch wirklich glauben können, gibt es die Geistesfrucht im Glaubensleben. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Für das persönliche Glaubensleben als Anzahlung. Es gibt aber auch die Geistesgaben im Gemeindeleben. Gaben des Dienstes, Gaben der Organisation, Gaben der Leitung, Gaben der Hilfeleistung, Gaben des Wortes und so weiter. Überführt sein im Glauben heißt, es gibt unwiderlegbare Beweise für den Glauben. Und es gibt glaubwürdige Zeugen. Das gilt vor jedem Gericht. Wenn unwiderlegbare Beweise vorliegen oder wenn glaubhafte Zeugen Aussagen machen. Kein vernünftig sortierter Mensch wird dann noch die Tatsachen bestreiten. Im Glauben sind die unwiderlegbaren Beweise Gottes Schöpfung. Paulus sagt in Römer 1, die Schöpfung ist ein unwiderlegbarer Beweis für Gott. Wenn irgendwelche Halbformen sagen, man kann Gott nicht beweisen, dann sagen wir als Gläubige, schau doch nur in die Natur und schau unbedingt hin an all die vielen Wunder. Das ist der Gottesbeweis. Und der glaubwürdige Zeuge ist Jesus Christus. Dem können wir glauben, denn er hat nie gelogen. Der Glaube an Jesus und sein Erlösungswerk ist dieser Schild, den Satan und seine feurigen Pfeile nicht durchdringen können, sondern ausgelöscht werden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann nehmt auch den Helm des Heils, Vers 17. Der Helm schützt Kopf, Gehirn, Augen, Ohren und Nase, Mund vor Verletzung und Zerstörung. Das ist lebenswichtig und unverzichtbar. Ohne Hand oder ohne Fuß kann man vielleicht noch leben. Ja, nicht? Aber ohne Kopf könnte man nicht mehr leben. Weil ich Heilsgewissheit habe, bin ich mir der Errettung und Erlösung ganz sicher. Deswegen habe ich Freude und Frieden mit Gott. Ohne Heilsgewissheit wäre alles sinnlos und das Wahre, ich wäre den Gottlosen in ihrer Hoffnungslosigkeit gleich. Deswegen schenkt der Herr uns den Helm des Heils, dass wir Heilsgewissheit haben. Und als letztes, nehmt das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Gemeint ist hier das römische Kurzschwert für den Nahkampf, das man beim Vorrücken immer in der Hand führte und das immer schnell gezückt werden konnte. Wir kommen als Diener und Bekenner des Herrn immer wieder in Situationen, in denen das rechte Wort gefordert wird. Wie tun wir das anders als durch regelmäßiges und ausgiebiges Lesen und Studieren des Wortes Gottes? Sind Herz und Sinn vom Wort Gottes erfüllt, haben wir für jeden die rechte Antwort. Treten wir dem Teufel tatsächlich entgegen, haben wir eine unerschöpfliche geistliche Nahrung, haben wir ein fundiertes Wissen über unser Leben, über unsere Herkunft, über unser Ziel, über Zeit und Ewigkeit. Das Wort Gottes ist die einzige Angriffswaffe. Alle anderen dienen ausschließlich der Verteidigung. Und deswegen heißt es auch, dem Teufel widersteht, standhaft durch den Glauben, und er wird von euch fliehen. Deswegen brauchen wir keine Angst haben, weder vor Teufeln noch vor Gottlosen noch vor Dämonen. Standhaft widerstehen, das Wort Gottes gebrauchen, dann sind wir mit Christus auf der Siegerseite. Und so will uns die Waffenrüstung Gottes im Glauben stärken und dafür sorgen, dass wir ans Ziel kommen. Gott segne uns dieses Wort, umgürtet mit Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Verkündigung des Evangeliums, Schild des Glaubens, Helm des Heils und Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Amen.